Und da war ein Mann da, der sehr prophetisch begabt war, und der hat gesagt, Jesus ist gegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Das kennen wir alles, diesen Vers. Und er sagt, und er bereitet dir ein Zimmer. Und jetzt schließt die Augen, hat er zu den Leuten, die da waren, gesagt, und lass dir von Jesus dieses Zimmer zeigen. Und ich habe damals die Augen geschlossen, und mir ist noch nie so sofortig was geschenkt worden, dann auch einfach irgendwie, was fast eigentlich eine Vision war. Und ich kam in ein Zimmer, und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Stuhl, der in der Mitte des Raumes stand. Und ich kam in das Zimmer und ich wusste sofort, dieser Stuhl steht zwar in deinem Zimmer, aber das ist nicht der Stuhl, auf dem du sitzt, sondern das ist der Stuhl, auf dem Gott sitzt und dir zuhört, jedes Mal, wenn du vor ihm sitzt und ihm ein Lied singst oder einfach irgendwas zu ihm sagst. Und dann fiel mein Blick nach oben und ich schaute an die Wand, und der eine oder andere weiß, dass ich immer mal wieder Lieder schreibe, und an der Wand hingen eingerahmt alle Lieder, die ich jemals geschrieben habe. Und es war wie wenn so ein liebevoller Vater die Porträtkrakeleien seines Kindes, wo das Kind versucht, den Papa zu malen, einrahmt und an die Wand hängt. Und in dem Augenblick, mir liefen die Tränen, und in dem Augenblick war mir klar, jedes Mal, wenn ich vor Gott komme, dann habe ich seine volle Aufmerksamkeit. Dann sitzt er auf diesem Stuhl und ich sitze zu seinen Füßen und er hört mich. Und jedes Wort, das du ihm sagst, und jedes Lied, das du ihm singst, und in das sonst so ein unvollkommenes Porträt ist, das du versuchst zu malen, er rahmt es ein und er hängt es auf, okay? Du hast seine Aufmerksamkeit. Und was ich gern mit euch machen möchte, vielleicht schließt mal eure Augen. Und das ist nicht nur ein Bild, was für mich gilt, sondern es ist ein Bild, was für jeden von euch gilt. Du hast Gottes Aufmerksamkeit, wenn du vor ihn kommst und dein Herz vor ihm ausschüttest. Und ich, ja, geh einfach in dieses Zimmer rein und sei dir bewusst, dass er da sitzt, und lass uns nochmal dieses Ich will dich anbeten einfach zusammen singen und mit dem Bewusstsein, dass er dich hört und dass ihm das durchaus was bedeutet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du hörst. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht fern ist, sondern ja, dessen Ohren nicht taub sind zu hören und dessen Arm nicht zu kurz ist, um zu helfen, sondern du bist hier, Herr, und wir danken dir dafür. Danke, dass du uns liebst, Herr, dass du uns zu dir gezogen hast aus lauter Güte. Danke, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Herr, wir genießen deine Gegenwart und wir genießen es, dass dein Blick auf uns ruht und sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Amen. Ich muss mal kurz vertraut werden mit meinem neuen Pult hier. Ich habe am Mittwoch relativ spontan erfahren, dass ich heute predigen soll. Und normal brauche ich so ein bisschen länger, um mich vorzubereiten. Aber es war sofort eigentlich keine Frage für mich, über was ich heute sprechen werde. Denn es gibt eine Sache, eine Geschichte auch im Evangelium, die mich sehr bewegt, seit mehreren Tagen oder sogar schon Wochen. die ich mit euch ein bisschen teilen möchte, so meinen Weg damit und was Gott mir einfach wichtig gemacht hat. Denn ich glaube, das ist nicht nur für euch, nicht nur für mich wichtig, sondern für jeden von uns. In Psalm 103 schreibt David mal, Gott tat dem Volk Israel seine Taten kund und Mose tat er seine Wege kund. Das finde ich einen sehr interessanten Vers, weil es einen Unterschied dazwischen gibt, ob wir seine Taten kennen, ob wir die Taten Gottes kennen oder ob wir seine Wege kennen. Und der Unterschied liegt begründet in Intimität und in Vertrautheit mit Gott. Kennen wir einfach das, was er tut, oder kennen wir seine Wege, seine Gedanken dahinter, sein Herz, die Art, wie er führt? Und es war schon häufig mein Gebet, dass ich zu Gott gesagt habe, Gott, ich sehne mich danach, deine Taten zu sehen. Ich sehne mich danach zu sehen, was du tust und was du tun kannst. Aber noch mehr sehne ich mich danach, deine Wege zu kennen. Zu wissen, wie du bist und was dein Herz ausmacht, die Wege, die du führst. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, wo Gott einfach einen Weg geht mit Personen, die er sehr lieb hat, der sehr interessant ist. Und von dem wir viel lernen können, weil es, denke ich, ein Weg ist, den er auch mit uns immer mal wieder so beschreitet. Es geht um drei Geschwister mit Namen Maria, Martha und Lazarus, die Jesus sehr, sehr lieb hatte. Die begegnen uns in den Evangelien immer mal wieder, diese drei Leute. Von Martha wissen wir, dass sie eine Person war, die Jesus sehr hingegeben geliebt hat und ihm viel gedient hat. Es war eine sehr aktive Person, die einfach ja, viel getan hat und viel dienen wollte und gedient hat. Über Maria wissen wir etwas mehr als über Martha. Und Maria war, ich weiß nicht, ob sie etwas stiller war, aber sie lernen wir kennen als eine Person, die zu den Füßen Jesu lebte eigentlich. Immer wenn sie auftaucht in den Evangelien, finden wir sie zu den Füßen von Jesus. Ja, das erste Mal taucht sie aus, da sitzt sie zu den Füßen Jesu und hört ihm zu, während Martha dient und Jesus sagt zu ihr, du hast das gute Teil erwählt, damit, dass du hier zu meinen Füßen sitzt und mir zuhörst. Ganz später, kurz vor dem Tod von Jesus, sehen wir Maria, wie sie ein ganz kostbares Salböl zu den Füßen Jesu ausschüttet und seine Füße salbt. Ein Salböl so kostbar wie ein Jahresgehalt hat sie vor ihm anbetend verschwendet, wieder zu seinen Füßen. Und in der Geschichte, die wir später lesen, finden wir sie auch wieder zu den Füßen Jesu, nochmal in einem anderen Kontext. Aber das ist Maria, eine Person, die Jesus sehr, sehr geliebt hat. Und schließlich der Bruder von Maria und Martha, Lazarus, den Jesus auch sehr lieb hatte und um den diese Geschichte hauptsächlich geht, auch wenn er den größten Teil der Geschichte tot ist. Johannes 11, wir haben es auf der Leinwand, ihr könnt es auch gern mit mir aufschlagen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Das kam später erst, aber der Johannes nimmt es hier vorweg. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, also sandten zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ein ganz tolles Gebet, finde ich. Können wir uns sehr ein Vorbild dran nehmen. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist alles, was sie an Botschaft zu Jesus gesandt haben. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Okay, ist gut, dass diese 2 Verse jetzt erstmal so ganz nah beieinander stehen. Zuerst macht Johannes klar, Jesus liebte Lazarus, Maria und Martha. Und als er hörte, dass es Lazarus sehr, sehr schlecht ging, blieb er erstmal 2 Tage noch da, wo er war. Vers 7, danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, das war ungefähr eine Tagesreise entfernt, übrigens von da, wo Jesus zu dem Zeitpunkt war. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Jesus gibt manchmal Antworten, wo man erstmal denkt, was meint er jetzt damit? Die Stelle ist mir jetzt persönlich erstmal nicht so wichtig, aber ich glaube, was er einfach damit sagt, ist, wer im Willen Gottes geht, also wer im Licht geht, dem kann eigentlich nichts passieren, was unvorhergesehen ist. Und deswegen sagt er zu den Jüngern, macht euch keine Sorgen, wir gehen da im Willen Gottes hin, insofern stay cool. Vers 11, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Ich weiß, Momo liebt diese Stelle. Er lacht. Genau, bis hierhin erstmal. Also Jesus ist circa eine Tagesreise weit entfernt von Bethanien, wo diese Familie lebt, die ihm sehr, sehr lieb ist. Und Lazarus ist schwer krank und die Maria und die Martha senden einen Boten diese Tagesreise weit zu Jesus hin, um ihm auszurichten, der, den du lieb hast, ist krank. Was haben Maria und Martha erwartet? Ich kann mir das nur vorstellen. Maria und Martha kannten die Wunder, die Jesus vollbracht hatte. Und zum Beispiel kannten sie das Wunder von diesem Hauptmann, der mal zu Jesus kam, dessen Knecht krank war. Und der Hauptmann hatte damals zu Jesus gesagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Und Jesus hat dieses Wort damals gesprochen. Der Hauptmann ging zurück nach Hause und er fand seinen Knecht wohlauf vor. Und er hat gefragt, wann ist das passiert? Und es war genau zu der Stunde, in der der Hauptmann mit Jesus gesprochen hatte. Ich kann mir vorstellen, dass Maria und Martha neben diesem schwerkranken Lazarus saßen und die Tagesreise abgewartet haben, bis die Boten wohl bei Jesus sind und gehofft und erwartet haben, dass zu dieser Stunde Lazarus ganz plötzlich wahrscheinlich wieder gesund sein würde. Weil sobald Jesus die Botschaft bekommt, der, den du lieb hast, ist krank, würde er dieses eine Wort sprechen und Lazarus wäre wieder gesund. Und stell mir das vor, die Schwestern saßen da und warten und diese Tagesreise ist eigentlich, die Boten müssten eigentlich bei Jesus sein und es passiert einfach nichts. Und sie sitzen neben Lazarus und es wird schlechter und Lazarus stirbt. Und schließlich kommen diese Boten zurück und Maria und Martha erwarten wahrscheinlich, okay, wenigstens ist wahrscheinlich Jesus jetzt da dabei und ist mit zurückgekommen, aber die Boten kommen ohne Jesus. Aber sie kommen nicht ohne Botschaft, denn was hatte Jesus gesagt, als er die Botschaft bekommen hatte? Er hatte gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit Gott verherrlicht wird. Und das sind dann die beiden Schwestern und sie sind konfrontiert mit dieser Diskrepanz zwischen dem, dass sie neben ihrem toten Bruder sitzen und zwischen dem, dass die Boten zurückkommen mit der Botschaft, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit Gott verherrlicht wird. Die beiden Schwestern in dem totalen Stretch zwischen dem, was sie sehen und zwischen dem, was sie glauben wollen und was sie eigentlich auch glauben. Und ungefähr eine Tagesreise weiter weg ist Jesus. Und was sagt er zu seinen Jüngern? Ich bin froh, dass ich gerade nicht in Bethanien bin. Ich bin froh, dass ich nicht in Bethanien war, als das passiert ist. Und warum? Damit ihr alle anfangt zu glauben. Okay, hier haben wir Maria und Martha mit dieser Spannung zwischen, das glaube ich, und das sehe ich. Und hier haben wir Jesus, der sagt, ich bin froh, dass ich nicht da war, damit ihr alle anfangt zu glauben. Jesus, der absichtlich 2 Tage gewartet hatte, bis er losging. Jesus, der nicht dieses eine Wort gesprochen hat. Und Lazarus war gesund. Und es hatten sich Maria und Martha ganz bestimmt etwas anders vorgestellt. Aber worin sie sich wiederfinden, ist genau die Definition von Glauben, die die Bibel uns liefert, in Hebräer 11 zum Beispiel, wo Gott sagt, Glauben bedeutet, an etwas festzuhalten und von etwas überzeugt und überführt zu sein, was du noch nicht sehen kannst oder was du nicht siehst. Das ist genau die Situation, in der die beiden Schwestern sich wiederfinden. Ich sehe es noch nicht, mein Bruder ist tot. Aber die Botschaft von Jesus ist eigentlich eine andere. Das ist der Weg, den Jesus mit den 3 Leuten, die er lieb hat, einschlägt. Und ich finde, Jesaja 55 umschreibt das ganz gut. Ich glaube, ich habe es auch auf der Folie. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, Der Weg, den Jesus hier gegangen ist mit Martha und Maria, war ganz bestimmt nicht der Weg, den sie gewollt oder erwartet hätten. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Mit anderen Worten, meine Wege mit euch sind göttlich und die Wege, die ihr euch so vorstellen könnt, sind menschlich. Und da ist irgendwo eine Diskrepanz, da ist eine Spannung. Und dann geht es weiter in Vers 10. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Mit anderen Worten, Jesus sagt, die Wege, die ich euch führe, sind manchmal oder immer sehr viel höher als die Wege, die ihr euch so vorstellen könnt. Meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken und ihr findet euch immer mal wieder, wie Maria und Martha, in dieser Situation, wo ihr sagt, okay, das sehe ich und das sagt dein Wort. Und dann versichert er uns hier in Vers 10 und 11, mein Wort kommt nicht leer zurück. Was ich dir verheißen habe und was ich sage, in diesem Fall Lazarus wird leben, diese Krankheit ist nicht zum Tode, das wird passieren. Und Jesus bürgt dafür mit seiner ganzen Person, ja, denn er ist das lebendige Wort. Er verspricht nicht nur was, sondern er selber ist dieses Versprechen, er selber ist dieses Wort. Und er müsste seiner ganzen Person untreu werden, würde er seine Verheißungen und sein Wort brechen. Und das ist das große Thema, worum es im ganzen Rest dieses Textes geht. Das große Thema ist Glauben. Glauben, und zwar Glauben, wenn Gott uns diese höheren Wege führt. Glauben, wenn Gott diese höheren Gedanken in unserem Leben verwirklicht, die höher sind als unsere, so viel höher wie der Himmel über der Erde. Und es ist nicht das einzige Mal, ich finde es interessant, diesen Weg, den Jesus hier wählt mit Maria und Martha, es ist nicht das einzige Mal, dass Jesus so verfährt, dass er etwas verheißt, Dinge sich aber erstmal ganz anders entwickeln. Denkt zum Beispiel an Abraham, der versprochen bekommen hat, der Vater vieler Nationen zu werden. Er hat einen Sohn versprochen bekommen. Und es gehen Jahre, Jahrzehnte ins Land und seine Frau Sarah bleibt unfruchtbar. Und das Ganze wird nicht wahrscheinlicher, als die beiden dann über 100 werden und eigentlich auch nichts mehr möglich ist. Ja. Zum Beispiel. Oder Jesus gibt Josef diesen Traum und er sagt, deine Brüder und auch deine Eltern werden sich vor dir beugen. Und was passiert mit Josef? Er wird verkauft. Er landet schlussendlich im Gefängnis. Im Gefängnis wird er noch vergessen. Als sich einmal eine Chance ergibt, da rauszukommen, wird er noch vergessen. Und so weiter, ja. Denkt an Mose. Mose bekommt den Auftrag, du sollst das Volk Israel aus Ägypten führen. Und er läuft 9-mal zum Pharao. Und der Pharao bleibt hart und lässt ihn nicht ziehen. Und Mose denkt sich auch irgendwann, okay, also so langsam, ne, könnte da auch mal was passieren. Es scheint ein Weg zu sein, den Gott immer wieder mit seinen Kindern irgendwie geht und auf eine Weise, auf die Gott immer wieder mit seinen Kindern verfährt. Und hier in der Geschichte mit Lazarus gewinnen wir einen Einblick in sein Herz auf diesen Wegen, wo er sagt, es ist gut. Es ist gut, dass ich nicht da war, damit du anfängst zu glauben. Seine Absicht dahinter. Wir lesen weiter in Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn, Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Das war damals einfach so Sitte, dass man dann zusammenkam und auch sehr laut und ausführlich geweint und geklagt wurde, vor allem in der ersten Woche nach dem Tod einer Person. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da haben wir wieder die Persönlichkeit der beiden Schwestern. Also Martha voller Eifer gleich ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Und dann erleben wir Martha in diesem emotionalen Kampf oder Stretch zwischen den Dingen, die sie sah und dem, was sie glauben wollte oder was Jesus gesagt hatte. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha drückt irgendwo ihre Enttäuschung aus, ihre Verzweiflung aus, ein Stück weit auch Glauben aus, indem sie sagt, wärest du hier gewesen, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Warum bist du nicht da gewesen? Warum hast du nicht dieses eine Wort gesprochen? Warum bist du nicht gleich mit den Boten zurückgekommen? Voller Fragen, und sie wirft das Jesus so hin und ist hin und her gerissen zwischen, warum warst du nicht da, sonst wäre alles anders, und zwischen, was sagt sie weiter, Vers 22, und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Also sie ist in diesem, okay, warum warst du nicht da, warum ist alles so, wie es ist, und ich weiß, du kannst alles, und da ist sie so dazwischen hin und her gerissen. Das ist das, was der, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wer das ist im Neuen Testament, wo ein Mann zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das, was Momo und Reni in ihrem Lied geschrieben haben. Auch wenn ich es manchmal noch nicht glaube, glaube ich doch, was du sagst, ist wahr. Das ist genau das. Das ist genau das, dieses Hin- und Hergerissensein in dieser Spannung, in der Martha sich hier wiederfindet. Vers 23, und Jesus spricht zu ihr. Jesus fängt jetzt ein Gespräch an und führt sie in diesem Gespräch hin zu Glauben. Er spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist der Punkt, an den Jesus sie bringen wollte. Ja, Herr, ich glaube. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria. Heimlich, denke ich deswegen, weil da diese ganzen Leute waren, die mit ihr getrauert haben. Und Martha wusste, Maria will einen Moment alleine mit Jesus haben und will nicht die ganze Trauergemeinde mit hinten bei haben. Sie rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Haben wir wieder Maria, immer zu den Füßen Jesu, ich liebe das. Und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie sagt exakt den gleichen Satz wie ihre Schwester Martha. Das finde ich interessant, weil ich glaube, dass sie in dieser Zeit zwischen, dass es passiert und zwischen Jesus ist jetzt endlich da, diesen Satz sehr häufig miteinander bewegt haben und sich genau das gefragt haben und sich gesagt haben, wäre er nur da gewesen? Wäre er nur da gewesen? Ich bin mir nicht sicher, ob das so gesund war, was die zwei Schwestern da getan haben. Und das ist nur eine Randbemerkung, aber wenn du dich in diesem Stretch wiederfindest, zwischen das sehe ich und an das glaube ich, schätze dich glücklich, wenn du Freunde hast, die deinen Glauben stärken und nicht mit einspringen in die Zweifel und die Fragen und die Verwirrung. Ich bin sehr dankbar für die Freunde, die ich habe, die meinen Glauben stärken, die so glaubensvoll sind und die, wenn ich sage, irgendwie, ich verstehe es einfach nicht, die mir einfach Verständnis entgegenbringen, die mir aber auch sagen, Gott ist gut und er hat es in der Hand. Und es ist nicht so, dass er zu spät ist, sondern er ist komplett in seinem Zeitplan. Vers 33, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Das sind drei Verse, die haben mich sehr beschäftigt in den letzten Wochen. Und wisst ihr, wir dürfen Jesus Fragen stellen. Und die Frage, die ich ihm häufig gestellt habe, war, Jesus, was geht da in dir vor? Wir erleben Jesus sehr, sehr emotional. Er ist erschüttert, er ist zornig, er weint. Eine von drei Stellen in der Bibel, wo Jesus weint. Und ich habe ihn häufig gefragt, was geht da in dir vor? Was macht dich da zornig? Was erschüttert dich? Warum weinst du? Und es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten und ich glaube, alle haben ihre Berechtigung. Auf eine möchte ich heute mich vor allem fokussieren, aber ich möchte ein paar nennen. Möglichkeit Nummer eins, Gott ist ein Gott, der mit den Weinenden weint und der herzliches Erbarmen und herzliches Mitleid empfindet. Und ich denke, dass es auf jeden Fall einen Teil hier drin hat, aber erstens, Jesus hatte gesagt, es ist gut, dass ich gerade nicht da bin. Zweitens, Jesus wusste, er würde in nur ein paar Minuten Lazarus von den Toten auferwecken. Er wusste, er ist der Herr über Leben und Tod. Und ich glaube an sein herzliches Mitleid und Erbarmen, aber ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist, warum Jesus hier weint oder warum er ergrimmt ist im Geist und erschüttert, wie Elberfelder das so toll ausdrückt. Möglichkeit Nummer zwei, Jesus ist zornig über die Existenz von Leid und von Tod, von Sünde und deren Folgen. All die Dinge, die er abschaffen wird in Ewigkeit, die es in Ewigkeit nicht geben wird. Und er ist ergrimmt darüber, dass diese Existenz darüber, dass das existiert. Hat ihre Berechtigung auch daran, glaube ich. In der Interpretationsmöglichkeit Nummer 3, Jesus stand kurz vor seinem eigenen Tod. Und dass er Lazarus hier von den Toten auferweckt hat, war ein kleiner Teil dessen, was Jesus kam, um zu vollbringen. Er kam nicht nur um einen Toten, oder da war ja auch noch die Tochter des Jairus, die war auch tot gewesen, um Tote tatsächlich ins Leben zu bringen, sondern er kam vor allem, um Menschen ewiges Leben zu schenken. Und er wusste, was ihn das kosten würde. Und wenn wir ihn im Garten Gethsemane sehen, wie er aus Angst Blut und Wasser schwitzt, dann wissen wir, das ist ihm nicht leicht gefallen. Ja? Vielleicht war das ein Teil der Reaktion Jesu. Aber ich glaube, es gibt noch eine vierte, und die scheint mir sowohl verständlich aus verschiedenen Gründen, und sie ist sehr herausfordernd. Jesus sieht Maria und die Juden, die kommen, und die weinen sehr laut und klagen und gehen da sehr drin auf. Und Jesus hört das, er sieht das, und dann steht da, er ergrimmte im Geist und er wurde erschüttert. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist diese Erschütterung? Worin besteht diese Erschütterung? Und ich glaube, die Erschütterung besteht darin, dass zwei Dinge aufeinander prallen. Und zwar Nummer 1, laut klagende, weinende Trauergesellschaft, die sagt, oh, Lazarus ist tot. Und Nummer 2, Jesus, das lebendige Wort, der gesagt hatte, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Die zwei Dinge, die aufeinander prallen, und dann steht da, und Jesus wurde erschüttert. Und ich glaube, dass es hier um Unglauben geht, von dem Jesus erschüttert ist. Ich glaube, dass er von Kleinglauben und von Unglauben erschüttert ist. Es geht da weiter. Jesus fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Jesus stellt eine Frage. Ich habe das schon mal gesagt. Ich finde es immer interessant, wenn Jesus Fragen stellt, weil Jesus wusste, wo Lazarus lag. Er wusste, wo dieses Grab war. Und er brachte die Leute dazu zu sagen, komm und sieh, wir haben ihn begraben, wir haben ihn ins Grab gelegt. Und dann weint Jesus. Und dieses Wort, was hier im Urtext verwendet wird für weinen, ist ein anderes Wort für weinen als das Weinen dieser Trauergesellschaft. Und ich glaube, da wird bewusst ein Unterschied gemacht, weil Jesus weint nicht aus demselben Grund. Jesus weint nicht, weil Lazarus gestorben ist, sondern ich glaube, Jesus weint, weil hier etwas begraben wurde, wovon er gesagt hat, dass es leben soll. Jesus weint, weil hier etwas begraben wurde, wovon er gesagt hat, dass es nicht zum Tode, sondern das soll leben. Er weint, weil Hoffnung begraben wurde, obwohl er die Hoffnung in Person ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist herausfordernd. Denn wenn du neben jemandem sitzt und der ist schon 4 Tage tot, daran zu glauben, dass Jesus gesagt hat, das ist nicht zum Tode, das ist durchaus herausfordernd. Und ich habe mich gefragt, Jesus, was ist das Ausmaß von Glauben, das du dir eigentlich von uns wünschst? Und habe in den letzten Wochen viele Verse irgendwie darum gelesen und mir Begegnungen von Jesus mit anderen Menschen angeguckt und das so in meinem Herzen irgendwie bewegt. Eine Stelle möchte ich mit euch lesen aus Römer 4. Ich habe vorhin schon von Abraham gesprochen, und Abraham ist der Vater des Glaubens. Und in Römer 4, 17 folgende steht von ihm: Gott hatte zu ihm gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und Abraham hatte Gott vor Augen und er glaubte ihm, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Das ist ein ganz toller Ausdruck, finde ich. In der Elberfelder heißt es, dass das Nichtsseiende ruft, als wäre es existent. Das ist unser Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseiende ins Dasein ruft. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt Abraham an der Hoffnung fest. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung fest und vertraute darauf, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen werde. Denn Gott hatte zu ihm gesagt, und sein Wort fällt nicht, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Abraham, fast 100-jährig, wusste genau, dass seine Lebenskraft aufgezehrt und der Mutterschoß Sarahs erstorben war. Trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Indem ist oft ein wichtiges Wort, indem er Gott die Ehre gab. Er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Das ist der Vater des Glaubens, heißt nicht umsonst so. Das ist der Vater des Glaubens. Und wir lesen von vielen anderen Beispielen und Personen in der Bibel, die genau dieses Ausmaß von Glauben irgendwie vorleben, wo man denkt so, wow, wow, da bin ich weit davon entfernt. Ich bin auf andere Stellen gestoßen. Zum Beispiel, Jesus ist mit seinen Jüngern in einem Boot und ein Sturm kommt auf und Jesus liegt im Boot und schläft. Und die Jünger werden panisch und die Bibel sagt, die waren tatsächlich in Lebensgefahr. Die Jünger werden panisch, verständlich, Lebensgefahr, wecken Jesus auf und sagen, Jesus, still den Sturm. Jesus steht auf, stillt den Sturm, gebietet den Wellen und dreht sich zu seinen Jüngern um und sagt, habt ihr keinen Glauben? Warum seid ihr so aufgebracht? Und ich lese es und ich denke mir, also ich meine, sie hatten zumindest den Glauben, dass Jesus den Sturm stillen konnte. Das ist ja durchaus etwas. Aber Jesus wird von ihnen aufgeweckt, stillt den Sturm, dreht sich um und sagt, habt ihr keinen Glauben? Es gibt so viele andere Stellen, die ich gelesen habe und die irgendwie in mir arbeiten, wo zum Beispiel Jesus sagt, er konnte in seiner Heimatstadt in Bethlehem nicht viele Wunder tun, wegen ihrem kleinen Glauben. Oder eine andere Stelle, wo jemand zu Jesus kommt und sagt, Sohn zu Jesus zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten den Dämon nicht austreiben. Und Jesus treibt ihn aus und danach kommen die Jünger alleine zu ihm und fragen, warum konnten wir das nicht tun? Und er sagt, wegen eurem Kleinglauben. Und dann schließt er an, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu den Bergen sagen, heb dich von hier nach da und das wird geschehen. Und bis heute Morgen noch habe ich diese Stellen so in meinem Herzen getragen und sogar gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, ich brauche noch so ein letztes Puzzleteil, eine letzte Offenbarung und ich habe heute Morgen noch mal Zeit mit Gott verbracht. Was mich so ein bisschen puzzelt gemacht hat, ist einfach diese Sache, dass da doch irgendwie Glauben ist. Und Jesus betitelt das Kleinglauben und sagt im gleichen Atemzug, was du brauchst, ist Glauben so klein wie ein Senfkorn. Das war damals sprichwörtlich das Kleinste, was es gibt. Also wenn man sagen wollte, etwas ist wirklich, wirklich, wirklich klein, dann hat man gesagt, so klein wie ein Senfkorn. Ich sage, irgendwie ja, fehlt mir ein Teil, das zu verbinden, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe gebetet und mir kam ein Gedanke, der demzufolge auch noch sehr frisch ist. Ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern sagen wollte, ihr habt eine falsche Art von Glauben vor Augen. Ihr habt vor Augen einen Glauben, der bombastisch ist und der irgendwie an sonst welche abgefahrenen Dinge glaubt. Und der Glaube, von dem ich spreche, sagt Jesus, ist wie ein Senfkorn, und zwar der Glaube eines Kindes. Das ist dasselbe Prinzip, wie wenn Jesus das Kind in die Mitte stellt und sagt, werdet wie die Kinder, denn nur wenn ihr lernt, das Reich Gottes und die Königsherrschaft Gottes, alles, was er tun kann, so zu empfangen wie ein Kind, dann kommt ihr in das Reich Gottes hinein. Ich glaube, dass er davon spricht, wenn er von einem Glauben wie ein Senfkorn spricht. Es ist klein, es ist der Glaube eines Kindes, so ein kindliches Vertrauen, aber in diesem steckt das Potenzial eines riesen Senfbaumes. Es geht nicht darum, so einen Glauben zu haben an sonst welche abgefahrenen Dinge und da sonst wie was aufzublustern. Die Jünger sagen damals zu Jesus, Jesus, mehre uns den Glauben. Und seine Antwort darauf ist, ich liebe dieses Gebet eigentlich, ich bete das häufig, mehre mir den Glauben. Aber die Antwort von Jesus ist nicht, ja, mehr Glauben, sondern die Antwort von Jesus ist, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und ich glaube, er meint damit sowas wie, wenn du Glauben hast wie ein Kind, dann bist du am richtigen Ort. Wenn du glauben kannst wie ein Kind, vertrauen, dass dein Vater helfen kann, dass dein Vater helfen möchte. Das war bestimmt auch ein Punkt für Maria und Martha. Will er überhaupt? Warum kommt er denn nicht? Warum ist er nicht mitgekommen? Warum hat er das eine Wort nicht gesprochen? Wenn du vertrauen kannst wie ein Kind, für den Dinge einfach selbstverständlich sind. Und dieser Gedanke war in meinem Kopf und ich habe meine Bahn verpasst oder ich war zu spät dran und Steven ist gegangen, wie auch immer. Und ich dachte, ich habe jetzt noch 15 Minuten und von uns kam... Wir kriegen dieses Heft von Open Doors über verfolgte Christen Und ich machte das auf, den Umschlag, und schlug das auf und habe eine Sache gelesen, und die möchte ich euch vorlesen. Und für mich war es eine Bestätigung einfach, dass der Gedanke nicht so doof war. Und zwar eine Geschichte, die sich im Juli diesen Jahres zugetragen hat, und zwar in Bagdad. Dienstag, der 31. Juli. Die Kindergruppe der anglikanischen St. George-Kirche ist mit dem Gemeindebus auf dem Heimweg. Noch vor Minuten hatten sie sich auf ihre Kommunion Ende August vorbereitet. Plötzlich explodiert eine Bombe. Der Bus bleibt unbeschädigt und kann weiterfahren. In der Aufregung mischen sich Kinderstimmen. Die Kleinen singen das Vaterunser. Plötzlich detoniert eine zweite Bombe, die Fensterscheiben zersplittern und Menschen fielen zu Boden. Um einen Lehrer stand es gar nicht gut, berichtet der Vikar der Kirche, Canon Andrew White. Alle Insassen werden ins Krankenhaus gebracht, doch niemand hat lebensbedrohliche Verletzungen. Rasch sieht Vikar White nach den Kindern, er kann es kaum glauben. Während ihre Eltern verständlicherweise verstört sind, lächeln die Kinder, trotz ihrer Verletzungen. Heute geschah ein Wunder, sagt Vikar White. Wenn man den zerstörten Bus anschaut, rechnet man mit dem Schlimmsten. Trotzdem wurde niemand getötet oder schwebt in Lebensgefahr. Das ist einfach ein gewaltiges Wunder. Und jetzt Achtung, den Grund dafür sagen ihm später, wer? Die Kinder. Sie hätten gebetet und wussten eben, dass Gott bei ihnen sei. An diesem Tag wurden viele Tränen geweint, sagt der Geistliche. Das las ich dann heute Morgen und ich dachte, ja, genau das ist es. Genau das ist es. Die Kinder, die Erwachsenen sind verstört und die Kinder lächeln. Und die Erwachsenen wundern sich, oh, ein Wunder. Und die Kinder sagen, wieso, wir haben doch gebetet. Und wir wussten doch, Gott ist da. Das ist es, das ist dieses Senfkorn. Das ist das, wo wir hin sollen. Glaube zu haben wie ein Kind. Hebräer 11, 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Das ist ein Riesenthema für mich gerade. Wir lesen weiter. Also Jesus weint, da sprachen die Juden, ja, können wir nichts unkommentiert lassen, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagen, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Wieder die geballte Ladung, Kleinglauben, Unglauben. Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt. Auch ein Grund, warum ich denke, das ist tatsächlich einer der größten Punkte, warum diese Emotionen in Jesus da sind an dem Tag. Wieder im Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Und jetzt Achtung, Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wow, 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 habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor, und jetzt Achtung, wie Jesus betet, und er sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ihr sollt beten und beim Beten danken, dass ihr empfangen habt. Das ist das, was er tut. Das ist Glauben. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Von einem Prediger habe ich mal gelesen, der gesagt hat, gut, dass er den Namen gesagt hatte, sonst wären alle Toten auferstanden. Aber Jesus war sehr spezifisch. Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und das war laut Johannesevangelium der ausschlaggebende Punkt, warum dann wirklich beschlossen wurde, ihn zu töten und ans Kreuz zu bringen. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte, ja. Ich bin fasziniert zum einen von dem Weg, den Jesus mit diesen 3 Menschen geht, die er sehr lieb hat, dass er diese 2 Tage wartet, sein Herz dahinter, das sagt, es ist gut, dass ich im Moment nicht da bin, um das zu verhindern, um sofort dieses Wunder zu wirken, damit ihr anfangt zu glauben, und wie die Emotionen, die in ihm kochen, und schließlich die Forderung, die dahinter steht, oder die Ermutigung, dass Jesus sagt, glaub und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. fang an zu glauben, halte fest, selbst wenn du in dieser Spanne stehst zwischen das sehe ich und das glaube ich und wenn du nicht weißt, wo hinten und vorne ist und wäre er doch da gewesen und so weiter, halte fest am Glauben. An dem Glauben, dass er alles tun kann, dass er dein Bestes tun wird und dass er dein Bestes tun möchte, dass er nie zu spät kommt. Was für eine Offenbarung das ist in diesem Text, dass Jesus nicht zu spät kommt, sondern dass es einfach sein Zeitplan ist, manchmal 2 Tage zu warten und dann erst loszureisen. Und dass dir dieses alles zum Besten dienen wird. Ich habe das schon mal in der Predigt gesagt, Jesus fordert uns auf, er sagt, sucht mich und ihr werdet mich finden, klopft an und es wird dir aufgetan werden, bittet und es wird dir gegeben werden. Und in dieser Zeitspanne zwischen du klopfst an und die Tür fliegt auf, in der Zeitspanne zwischen du bittest und du hältst das Erbeten in den Händen und in dieser Zeitspanne zwischen du fängst an zu suchen und schließlich hast du das Gesuchte gefunden, bewahre den Glauben. Da gibt es eine Zeitspanne dazwischen und diese Zeitspanne ist keine Verzögerung, kein schuldhaftes Versäumnis von Jesus, kein er hat dich nicht gehört oder du solltest anders klopfen oder sonst wie, sondern das ist in seinem Zeitplan und er wird kommen zu der richtigen Zeit, um sich maximal zu verherrlichen. Und deine Aufgabe ist es, Glauben zu bewahren. Und zwar nicht diesen bombastischen Glauben, der sonst wie, sondern der Glauben eines Kindes, das einfach seinem Papa vertraut, dass der schon weiß, was er tut. Weil er tatsächlich weiß, was er tut. Wisse, was Gott dir verheißen hat und halte dran fest, mehr als an allem, was du siehst, an allem, was du fühlst, an allem, was andere dir sagen. Such dir Leute, die deinen Glauben stärken und die mit dir in dieser Spannung leben. Und bleib dran, okay? Jesus, danke, dass du so, so gut bist. Danke, dass du nie zu spät kommst. Danke, dass du gewillt bist und fähig bist, alles zu tun und dass dein Wort nie hinfällt, weil du selber das lebendige Wort bist, das unumstößlich ist. Jesus, ich danke dir für deine Verheißungen und ich danke dir dafür, dass du mit uns auf dem Weg bist und in uns arbeitest. Herr, und wir bitten dich, dass du uns dieses Senfkorn gibst, den Glauben eines Kindes, das dich einfach vertrauensvoll anschauen kann und einfach weiß, dass du Papa, aber lieber Vater bist. So, Heiliger Geist, komm und ermutige jeden heute Morgen, der entmutigt ist, der darauf wartet, dass du dieses eine Wort sprichst oder dass du endlich ankommst von deiner Tagesreise weit entfernt. Ja, du bist nie fern von uns. Und ich bitte dich, dass du zu jedem einfach sprichst und uns in dieser Zwischenzeit und in dieser Spannung ermutigst, den Glauben festzuhalten und zu bewahren. Das Lobpreisteam wird noch ein Lied singen, das wir auf dem Badwochenende geschrieben haben. Und es geht genau um dieses Thema. Ich übersetze kurz den Text. In this mystery I will stand, also in diesem Geheimnis will ich stehen, in dieser Spanne, in dieser Zeit, wo ich was sehe und was anderes glaube und so weiter. And I will hold on und ich werde festhalten. I will finish the race. Ich werde den Lauf vollenden. And I will keep the faith. Und ich werde den Glauben bewahren. Und die zweite Strophe sagt, in this mystery I will stand. In diesem Geheimnis will ich stehen. The gap between all I see and believe. Die Lücke zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich glaube. And I will keep the faith. Und ich werde den Glauben bewahren. Und die Bridge sagt dann, and I will love you through this mystery. I will love you through it all. Und ich werde dich durch dieses alles hindurch lieben. Das ist unsere Aufgabe, ihn lieben und diesen Senfkorn-Glauben halten und bewahren. Amen.